Economy mit K.
Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger, willkommen bei Economy mit K. Das K steht für Köln und wir sprechen mit Menschen aus Köln und aus der Region, die die Wirtschaft vorantreiben. Dieser Podcast wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung, der ersten Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Mein Name ist Lars French und ich freue mich sehr über meinen Gast heute, und zwar ist das Frank Oehlschläger. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der GILOG, der Gesellschaft für innovative Logistik MbH, und außerdem Regionalvorsitzender des Regionalkreises der Metropolregion Köln-Bonn, der Familienunternehmer. Hallo Frank.
Ja, hallo.
Das Unternehmen GILOG wurde ja im Jahr 2002 gegründet. Es wird also kommendes Jahr ein 20-jähriges Jubiläum feiern. Gegründet wurde es in Frechen. Es gibt aber, soweit ich weiß, auch noch einen Standort in Bergheim. Warum nicht Köln?
Das ist eine gute Frage. Die ist so ein bisschen historisch gewachsen. Wir sind seinerzeit auf den Standort Hürth, muss man sagen, gekommen. Also es gibt keinen wirklichen Grund, warum nicht Köln. Wir sind damals gefolgt den Immobilien, den Möglichkeiten, wo finden wir die richtigen Hallen. So kam es am Anfang zu Hürth, wurde dann zu Frechen. Und ja, in Bergheim ist eine Dependance seit jetzt knapp 3 Jahren. Also es gibt keinen ablehnenden Grund gegen Köln. Hier sind die Hebesätze genauso hoch. Und das ja, ist ein reiner Zufall.
Ich hatte jetzt vermutet, dass es was mit dem Flächenmangel in Köln zu tun haben könnte.
Naja, das kommt natürlich irgendwo dazu, wenn man jetzt heute sagen würde, man will auf Grund und Boden von Köln wechseln. Flächenmangel ist natürlich für uns in der Logistik generell ein sehr sensibles und schwieriges Thema. Das wird mit Sicherheit auch ein Grund sein. Und am Ende, ich sag mal, gehört die Logistik natürlich auch in die Städte hinein, denn die Warenversorgung muss ja sichergestellt sein. Aber im Umland, glaube ich, fühlen wir uns als Logistiker auch schon sehr wohl.
Was ich mich gefragt habe, die Innenstädte, die sind ja auch so ein bisschen dicht eigentlich. Da ist es ja schwierig, nochmal einen Last-Mile-Logistik-Standort wirklich reinzubauen. Oder gibt es, ich sag mal, Flächen für die Stadtversorgung an den Rändern, die man trotzdem irgendwie noch nutzen könnte?
Gut, das ist ein sehr gutes Stichwort. Wir sind in den verschiedenen Gremien, also die alle mit Mobilität und Logistik zu tun haben. Stadtentwicklung kommt natürlich auch dazu. Sehr intensiv im Austausch. Die Köln Business Wirtschaftsförderer, die IHK, der Mobilitätsausschuss der IHK, zu dem ich auch als mit angehöre. Wir diskutieren sehr intensiv über verschiedene Formate, Ideen, tauschen uns aus. Der richtige Weg für die Zukunft. Da gibt es natürlich eine unglaubliche Bandbreite. Fakt ist, eine Stadt Köln oder die Städte, das ist ja nicht nur Köln, sondern es ist Bonn, das ist Leverkusen, das sind auch die kleineren, mittleren Städte, müssen versorgt werden. Die Menschen wollen neben Nahrung, Lebensmitteln, Kleidung ja auch ihre online bestellten Produkte haben. Und das ist natürlich eine Herausforderung für uns in der Logistik, im Verkehrswesen. Und dazu kommt natürlich das Thema Infrastruktur, Personenbeförderung etc. Das ist eine Riesenherausforderung und daran müssen wir gemeinsam arbeiten. Wichtig ist, und das ist auch eine Forderung, die wir aufgestellt haben, eine Art Resolution, die wir einbringen, dass ein Ziel dabei ist, dass wir in die Stadtplanung, also wir heißt wirklich alle die mit dem Thema Logistik, Verkehr zu tun haben, eingebunden werden. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, um zukünftig, ich sag mal, das vernünftig einzuflechten. Flächen gibt es, gibt ja die Brownfields, sie müssen vernünftig genutzt werden und da ist auch alles erlaubt, alle Diskussionen sind erlaubt und die laufen schon, sind sehr interessant. Über alle Parteien und auch über alle Branchen hinweg.
Es gibt ja relativ, ich sag mal, schon interessante Möglichkeiten, in die Innenstädte reinzugehen. Stichwort waren zum Beispiel mal die leerstehenden Kaufhäuser beispielsweise, die jetzt entstehen, dass man da wirklich teilweise kleine, keine Hochlager reinbaut, oder beispielsweise, dass man versucht, mit Lastenrädern auch wirklich direkt die Pakete auszuliefern. Ich weiß nicht, was kannst du dir so als Zukunft vorstellen, der Logistik in den Städten?
Gut, wir sprechen ja bei den Städten immer von Urbanität und Urbanität heißt letztendlich ja auch, wir müssen halt Strukturen finden, die das Leben, das Arbeiten und auch eben das Versorgen, sprich die Logistik, miteinander sauber verknüpfen und dann eben den ganz entscheidenden Punkt, den Umweltaspekt dabei berücksichtigen. Verkehrsbelastung ist das eine, Umweltbelastung. Es gibt mit Sicherheit sehr intelligente und interessante Konzepte, das Thema urbane Logistik zum Beispiel, also tatsächlich Flächen, vorhandene Gebäude so zu nutzen, dass man dort, ich sage mal, entweder Mini-Depots schafft, das Thema Lastenräder hast du gerade angesprochen, absolut auch ein Thema. Ich glaube, es gibt im Moment keine Lösung, alleinstehende Lösung, wo man sagt, das ist genau das Richtige, sondern es ist eine Mischung aus verschiedensten Themen. Manche bringen ja, in Hamburg ist ein Konzept aufgesetzt oder wird da aufgesetzt, dass also die Innenstadt durch Rohre versorgt wird. Ich glaube, es ist wichtig, dass erstmal alles auf den Tisch kommt, alles erlaubt ist, denn wir stehen vor einer riesen Herausforderung, die wir nur gemeinsam bewältigen können. Heißt gemeinsam, heißt immer in der Abstimmung zwischen Politik, zwischen Menschen, die in den Städten leben und Firmen und Unternehmen. Und da muss zwangsläufig alles erlaubt sein und darf auch alles erlaubt sein. Aber die Möglichkeiten sind da und wir müssen sie halt versuchen, intelligent zu nutzen.
Ist ja gerade schwierig, vielleicht als Logistikunternehmen im Kontext Nachhaltigkeit, weil naja, einerseits sind alle auf Logistik angewiesen, andererseits ist es natürlich so, es gibt riesige Lagerhallen, die betrieben werden müssen. Es werden riesige Mengen Energie genutzt. Und es gibt natürlich auch die Lkw, den ganzen Verkehr, die Infrastruktur, die betrieben werden muss. Ist es überhaupt möglich, als Logistikunternehmen wirklich nachhaltig zu sein?
Na, absolut. Also ich sage mal, sicher ist es nicht von heute auf morgen wie ein Schalter, den man umlegt. Aber es gibt ja nun auch viele schon tatsächlich umgesetzte Konzepte und Möglichkeiten. Thema E-Mobilität, Lastenfahrrad hast du genannt, die sind ja heute auch schon unterwegs. Die Paketdienstleister fahren teilweise mit E-Mobilität betrieben, also mit Energiebetrieben in die Städte. Wir diskutieren über Wasserstoff, wir diskutieren auch über Photovoltaik, zum Beispiel auf, was du gerade ansprachst, auf großen Lagerflächen, Lagerhallen. Wir an unserem Standort in Frechen haben, es ist ein gemietetes Objekt, aber wir haben oben drauf Photovoltaik. Ich glaube, da wird schon viel getan. Es ist definitiv zu wenig, aber natürlich kann auch der Transport und die Logistik nachhaltig sein. Die entscheidende Frage ist auch, die wir uns alle als Verbraucher in Zukunft stellen, was ist es uns wert? Denn wenn wir über Logistik sprechen, sprechen wir über einen Kostenfaktor. Und das wollen viele nicht hören, viele Unternehmen nicht hören, aber auch die Gesellschaft möchte möglichst günstig einkaufen. Und aber das, was wir da investieren müssen, das kostet Geld, das sind hohe Beträge. Und wir können das nicht so gestalten, dass am Ende, ich sag mal, ein gleicher Kostensatz herauskommt, wie man heute vielleicht bereit ist zu bezahlen. Also da müssen auch Menschen umdenken. Und die Frage ist zum Beispiel auch die, müssen wir alles heute noch haben? Müssen wir alles 24 Stunden haben? Ich glaube, dann wird unser Kaufverhalten vielleicht sich auch nochmal ändern müssen. Und wir müssen nachdenken, wie wollen wir zukünftig, ich sage mal, tatsächlich leben. Und da ist sicherlich die Logistik ein nicht unwesentlicher Bestandteil.
Passt ja auch so ein bisschen zur Innovation, wie sie im Namen des Unternehmens auch schon drin steckt, dass man da einfach ein bisschen nachdenken, investieren muss. Jetzt ist es so, dass ihr auch sagt, wir setzen auch viel auf neue Technologien, um den Prozess der Logistik zu optimieren. Was ist das so? Was nutzt ihr für Technologien?
Ja gut, jetzt muss man differenzieren. In den unterschiedlichen logistischen Feldern haben wir einmal das Thema Lagerlogistik, wir haben das Thema Transport, wir haben das Thema Informationstechnologie. Und jede Bereich oder jede Sparte für sich hat natürlich eigene Modelle. Also ich sag mal, wir haben keinen eigenen Fuhrpark. Wir sind der, ich sag mal, klassische Logistikdienstleister mit zwei Lägern. Wir sind natürlich mit dem Thema Digitalisierung zugange, dass wir also Smartphones einsetzen für die Kommissionierung, dass wir natürlich nahezu 100% auf Datenaustausch setzen. möglichst schnell und fehlerfrei Daten zu transferieren zwischen Kunde, uns und Dienstleister und Transportdienstleister. Die Spediteure, die mit eigenem Fuhrpark oder mit Fuhrpark unterwegs sind, mit LKWs unterwegs sind, fahren natürlich schon in der Digitalisierungswelt. Da wird kaum mehr ein Papier in die Hand genommen vom Fahrer, sondern das wird alles über entsprechende Telematik und Scansysteme laufen. Da wird schon eine Menge getan, sonst wären die auch gar nicht in der Lage, so schnell und zügig, ich sag mal, Ware an den Endverbraucher oder an das Geschäft zu bringen. Also da sind sehr unterschiedliche Themen zugange. Das ist auch ein wichtiges Stichwort im nächsten Schritt. Wir brauchen natürlich eine wirklich funktionierende Infrastruktur, was die Digitalisierung betrifft. Ich glaube, da haben wir alle auch als Verbraucher so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn wir am Stadtrand von Köln sind und plötzlich keinen Empfang mehr haben. Das ist natürlich eine Grundlage dafür, dass wir das umsetzen können.
Stichwort Digitalisierung. Wir haben ja alle in den letzten anderthalb Jahren sehr viel Digitalisierung mitmachen müssen, zwangsweise wegen Corona, was ja auch Vorteile hat durchaus. Wie habt ihr als Unternehmen denn die Corona-Krise erlebt?
Eigentlich so in drei Teile kann man das, glaube ich, teilen. Die erste Phase, wo so gut wie nichts mehr ging, war natürlich, sagen wir mal, rein wirtschaftlich gesehen extrem schwierig. Das sind wir ja nicht alleine, das ging ja nahezu allen Branchen oder vielen Branchen so. Du musstest dich orientieren, was bringen die nächsten Wochen und Monate einher. Man hat sich halt natürlich auch Unternehmen umgestellt. Man hat natürlich auch das Thema mobiles Arbeiten gehabt. Und das geht natürlich bei uns in der Logistik, ich sage mal, rein im gewerblichen Bereich nicht. Die Mitarbeiter mussten alle kommen. Der zweite Teil war, der Lockdown wurde aufgehoben. Das war dann wieder sehr positiv. Es ging relativ zügig wieder nach oben. Die Mengen stiegen in sehr komprimierter Form. Und ich sage mal, der dritte Teil ist jetzt im Moment so, dass man sagt, insgesamt läuft das Jahr sehr positiv. Aber ich glaube, es ist sehr viel Veränderung da und sehr viel Unsicherheit noch da. Wie geht es im nächsten Schritt weiter? Alles in allem, glaube ich, auch wenn man das im Moment vielleicht noch nicht so sieht, glaube ich, wird uns so eine Krise erneut aufzeigen, neue Möglichkeiten, neue Wege aufzeigen. Ich glaube, viele Branchen, viele Unternehmen denken um, auch wir als, glaube ich, als Verbraucher können und dürfen und müssen umdenken. Und das ist natürlich immer auch eine Chance. Ne? Also bei allem, was negativ gelaufen ist, auch, es hat viele getroffen, auch viele wirtschaftlich hart getroffen. Aber ich glaube, es bringt uns im nächsten Schritt auch wieder gestärkt aus so einer Krise heraus. Das ist ja nicht das erste Mal. Und insofern, sage ich mal, glaube ich, ist das durchaus auch ein positiver Blick nach vorne, den man richten kann bei allen Schwierigkeiten, die da sind.
Jetzt ist es aber so, dass natürlich die eine potenzielle Entwicklung durch die Corona-Krise eben auch die Lieferengpässe jetzt sind. Da immer wieder Häfen zwischenzeitlich geschlossen werden müssen oder Produktionsstandorte von Halbleitern etc. Das ist ja jetzt erstmal, ich sag mal, eine zweite Krise, die auf die Krise folgt, oder nicht?
Ja, absolut. Ich glaube, wir werden gerade, uns wird gerade vorgeführt, dass wir an Grenzen stoßen, die wir vielleicht vorher nicht so gesehen haben. Die Krise hat eins gezeigt, das spreche ich jetzt mal ein ganz lautes Pro für meine Branche aus, wie wichtig halt die Logistik ist. Und wenn ich Logistik sage, betone ich nochmal, das ist ja nicht nur der klassische Dienstleister, der mit Lägern unterwegs ist, sondern das sind die ganzen Fuhrunternehmer, die Paketdienstleister, die Bahn, alle, die am Transport beteiligt sind, am Warenfluss beteiligt sind. Ich glaube, man hat gesehen, wie wichtig eben ein guter logistischer Prozess, ein funktionierender Materialfluss ist. Die Probleme, die jetzt entstehen mit Engpässen, sind eigentlich nicht überraschend. Wenn man ehrlich ist, waren sie abzusehen. Ist für mich ein sehr sensibles Thema. China als Beispiel, das ist ja das, was du ansprichst. Seehäfen werden geschlossen. So ganz einig bin ich mit mir noch nicht und auch in unserer Branche wird da ziemlich intensiv diskutiert. Ich bin ja da im Kompetenznetz Logistik NRW auch engagiert. Ich glaube, das Problem ist, dass wir sehenden Auges in eine Abhängigkeit gelaufen sind oder laufen. zum Beispiel eben auch von China, nicht nur, aber auch von China eben sehr stark und wir auch die ganzen Warenströme gar nicht mehr selber in der Hand haben. Also Stichwort Neue Seidenstraße, Stichwort Beteiligung Chinas am Hamburger Hafen oder am Hamburger Container Terminal, an einem der Herzstücke von der Logistik in Deutschland, über die ganzen Reedereien. Also wir haben, ich sag mal, neben der Produktion, die verlagert wurde, sehr stark, natürlich das zweite Thema, fast aus der Hand gegeben, sehenden Auges, dass die gesamten logistischen Ströme und Infrastrukturen mehr und mehr in chinesischer Hand sind. Und das bringt uns für die Zukunft natürlich eine neue Herausforderung. Wie können wir dem begegnen? Wir sind in Deutschland, NRW, sowieso logistisch ein extrem sehr guter Standort. Wir müssen nur aufpassen, dass wir uns da nicht auch noch mal ganz, ganz salopp die Butter vom Brot nehmen lassen.
Fragengewitter. Wir kommen zum Fragengewitter. Ich gebe dir zwei Begriffe vor und du sagst mir einfach möglichst spontan, welcher davon dir mehr zusagt. Bier oder Wein?
Oh, Bier.
Fleisch oder vegan?
Fleisch.
Oper oder Stadion?
Stadion.
FC Victoria, Fortuna, irgendeine Präferenz?
Also wenn, dann FC.
Okay. Fahrrad oder SUV?
Oh, darf ich beides sagen oder muss ich mich für eins entscheiden?
Wäre natürlich schöner, wenn du dich für eins entscheidest, aber...
also ich sag mal SUV, weil beruflich, privat sehr gerne Fahrrad.
Okay, das ist doch, ja. Android oder iPhone?
iPhone.
Freizeit oder Überstunden?
Also ich sag mal, als Unternehmer natürlich Überstunden, aber ich liebe die Freizeit genauso wie jeder andere.
Mobiles Arbeiten oder zurück im Büro?
Zurück im Büro aus ganz subjektiver Sicht meiner Firma, aber mobiles Arbeiten ist eine hervorragende Möglichkeit, um Zukunft zu gestalten.
Autoritär oder agil?
Agil.
Kölscher Klüngel oder Ausschreibung?
Ausschreiben.
Sparen oder prassen?
Sparen.
Aktie oder ETF?
Ich glaube, Tendenz Aktie, ja.
Okay. Risiko oder Sicherheit?
Das sind schwierige Begriffe. Eher Sicherheit.
Du bist neu gewählt worden zum Regionalvorsitzenden des Regionalkreises der Metropolregion Köln-Bonn, der Familienunternehmer. Wie kam es dazu? Was ist quasi euer Ziel als Verband?
Ja, die Familienunternehmer, so wie es heißt, ist ein bundesweiter Verband von Unternehmen, von Familienunternehmen. Unser Hauptsitz ist in Berlin, ist ein politischer Verband, der sehr stark gerade von Berlin aus die politische Arbeit mit den Parteien aufnimmt und sich dafür einsetzt, was uns als Familienunternehmer, wo uns der Schuh drückt, wo unsere Ziele sind und unterstützt uns da. Ich meine, wir repräsentieren, das muss man an der Stelle auch mal sagen, 60% aller Arbeitsplätze, aller Sozialversicherung, Arbeitsplätze. Wir haben organisiert bei uns alleine 6.000 und 6.500 inhabergeführte Unternehmen. 80% der Ausbildungsplätze stellen wir. Und was auch ganz interessant ist, 90% aller Unternehmen sind, also in Deutschland, alle Unternehmen sind Familienunternehmer. Insofern brauchen inhabergeführte Unternehmen eine Stimme und die geben wir den Unternehmen. Wie gesagt, einmal auf Bundesebene in Berlin, aber dann eben in 16 Regionalkreisen. Und die Metropolregion Köln-Bonn ist einer dieser Regionalkreise, dem ich jetzt vorstehen darf. Nach vielen Jahren Olaf Ziegs durfte ich das in diesem Jahr übernehmen. Und wir sind natürlich regional sehr stark aktiv in Formaten, und wollen unsere jetzt rund knapp 200 Mitglieder informieren, wir wollen sie mit ihnen netzwerken, wir wollen ihnen Rahmenbedingungen schaffen, in denen sie sich politisch informieren können. Wir machen mehrmals im Jahr Polit-Talks, haben dieses Jahr zum Beispiel mit dem Finanzminister Lutz Liebenkämper ein Interview geführt, eine Veranstaltung gehabt, haben im letzten Herbst Professor Pinkwart, unseren Wirtschaftsminister, in einer Live-Veranstaltung gehabt. Das heißt also, wir holen sowohl regionale als auch überregionale Politiker in diese Talks. Wir machen Unternehmertreffs, wo sich Unternehmen, auch gestandene Unternehmen mehr vorstellen können, wo wir in Unternehmen besuchen. Es ist ein Benchmark, es ist ein Austausch von spannenden, auch langjährigen Unternehmern in 5., 6., 7. Generation sich befinden. Und natürlich aber auch darüber hinaus Netzwerktreffen im Austausch, vor Ort, Gesellschaftsthemen zu diskutieren. Wir sind jetzt in diesem Jahr, haben wir noch zwei Formate. Bei einem Unternehmer sind wir im November jetzt bei Wetter Online in Bornheim und haben dann ein Format, was wir zum ersten Mal aussetzen werden. Das ist so ein Galerierundgang in Köln. Also wir bieten, glaube ich, unseren Mitgliedern neben der politischen Arbeit, die eben Berlin sehr stark macht, die wir aber auch im Landesverband sehr stark machen, wo wir auch eine politische Stimme erheben, bieten wir unseren Mitgliedern halt eine spannende, interessante Plattform, auch mit dem Ziel, wirklich sich kennenzulernen und auszutauschen und auch über Probleme zu sprechen, offen zu sprechen, über Hilfestellungen zu diskutieren. Ich glaube, das ist so mal etwas weiter ausgeholt, der Hauptzweck dieses Verbandes, die Familienunternehmer.
In den Generationenwechsel fällt ja jetzt auch so ein Paradigmenwechsel der Stadt Köln und damit ja auch in ihrer Wirtschaftspolitik. Daher die Frage, wie bewertest du das? Also ist die auf dem richtigen Weg oder wünschst du dir vielleicht was Bestimmtes als Vertreter der Mittelständler in der Region?
Ich finde es grundsätzlich eine positive Entwicklung. Es fühlt sich und hört sich sehr professionell an, was da gerade passiert. Wichtig ist, dass nochmal eine saubere Abgrenzung, in dem Fall zur IHK zum Beispiel passiert. Klare Struktur, klare Fokussierung auf was. Ich finde es einen richtigen Schritt. Auch mit den handelnden Personen, sofern ich sie kenne, macht das insgesamt einen sehr, sehr guten Eindruck und ist, glaube ich, jetzt schon auf einem sehr positiven und erfolgreichen Weg.
Vorher gab es ja eigentlich nur Kritik, also auch viel, viel laute Kritik. Was war denn vorher schiefgelaufen?
Oder bin ich ehrlich, das ist, fällt mir insofern schwer, weil ich tatsächlich in der Vergangenheit mit den Wirtschaftsförderern Köln relativ wenig Berührungspunkte hatte. Mein Unternehmen sitzt ja in Frechen. Und insofern haben wir mehr mit Bergheim zu tun, mit dem Rhein-Erft-Kreis. Da sind die Beziehungen, der Austausch intensiver mit den Wirtschaftsförderern dort, auch was die Formate betrifft. Insofern kann ich diesen Vorher-Nachher-Vergleich nicht wirklich gut ziehen, was ja aber auch eigentlich positiv ist, weil ich habe das hier und jetzt. Und insofern Wünsche gibt es immer, mehr Austausch. Ich glaube, das ergibt sich automatisch. Da wollen wir von den Familienunternehmern sowohl, in Richtung der Wirtschaftsförderer aktiv uns austauschen, aber auch was zum Beispiel das Thema IHK, Netzwerk Mittelstand betrifft oder IHK generell. Das hat einfach was mit Unternehmeraustausch, mit Netzwerken zu tun und auch zu sehen, wo drückt der Schuh. Natürlich ist das auch ein branchenunabhängiges Thema, ne? Oder übergreifendes Thema. So.
Die IHK hat sich ja jetzt nach 10 Jahren Streit entschieden, das Kammergebäude in Mülheim, obwohl es fast fertig ist, nicht zu beziehen. Aus dem Grund, das Gebäude bietet keine Möglichkeit, dort Netzwerken richtig zu ermöglichen, wie es eine Kammer erfordert. Ist das eine Meinung, die du teilst?
Ich finde die Entscheidung richtig, Punkt. Kann aber auch da, weil ich jetzt bin jetzt im zweiten Jahr in der Vollversammlung, glaube ich, die Argumente insgesamt, die vorgetragen wurden und die dazu führten, dass das jetzt rückabgewickelt wird, dass die stimmig sind, auch wenn es nie eine richtige, saubere Ja- oder Nein-Entscheidung geben kann. Da gibt es ja immer so ein bisschen Grauzonen dazwischen. Ich glaube, wichtig ist, dass jetzt eine Entscheidung getroffen ist und dass auch Ruhe einkehrt und dass man jetzt die richtigen nächsten Schritte geht. Und da habe ich ein sehr, sehr gutes Gefühl, auch mit dem neuen Hauptgeschäftsführer, dass das in die richtige Richtung sich entwickelt und bald auch Ruhe einkehrt an der Front.
Wir schauen natürlich genau auf den Streit der IHK. Es geht ja jetzt, wie gesagt, schon ein paar Jahre. Wie sehr schadet so ein Streit der IHK, die dadurch ja mit ihren eigentlichen Themen kaum in den Zeitungen auftaucht, sondern nur überwiegend mit dem Streitthema? Ja, und wie kann man dem Ganzen eigentlich entgegentreten?
Ich glaube, durch Gespräche, durch Reden, durch Offenheit, durch mehr Transparenz, würde ich jetzt sagen, vielleicht auch, ich sag mal, Ablegen von Animositäten. Wie gesagt, auch da, Gleiches gilt für mich da, auch wie bei den Köln Business Wirtschaftsförderern. Ich kenne die IHK in der Vergangenheit, also vor 2020, nur von den klassischen Themen, die man so als Unternehmer hat. Ne? Mal Außenwirtschaftsfragen klären, mal Ausbildungsthemen klären, hier und da mal eine Veranstaltung besuchen. Und jetzt, wie gesagt, seit Anfang des Jahres in der Vollversammlung, Anfang 2020, in der neuen Periode, kam damit auch erstmal so ein bisschen Einblick. Aber wichtig ist, dass dieser Umbruch und diese Veränderung, die auch immer erstmal eine gewisse Unruhe schafft, eine Ablösung, erste Präsidentin in der Geschichte, glaube ich, von 333 Jahren oder so ähnlich, 222 Jahren. Ich glaube, das muss ich erstmal finden. Und ich bin die Arbeit des Präsidiums sehr, sehr positiv. Jetzt gab es ja auch eine lange Zeit keinen Hauptgeschäftsführer. Also das hat ja auch dazu geführt, dass eben eine gewisse Unwucht drin ist. Ich glaube, da muss man jetzt den handelnden Personen im Präsidium und auch in der Geschäftsführung, glaube ich, jetzt die Chance geben, das auf den richtigen Weg zu bringen. Verständlich, dass Journalisten da immer gerne ein wenig Unruhe brauchen, um mehr schreiben zu können. Vollkommen verständlich. Aber ich glaube, ich hoffe es mal, dass es nicht viel zu schreiben gibt und wenn, dann nur Positives.
Du bist ja jetzt erst 2-3 Jahre dabei. Wo kam denn die Unruhe? Wie erklärst du dir, dass es da so eine tiefe Spaltung gab?
Ich glaube, dass es gar nicht so eine tiefe Spaltung gibt, wie es gerne nach außen getragen wird, sondern ich glaube, es liegt einfach daran, dass das ist meine Wahrnehmung, aber es ist sehr subjektiv. Ich denke, gerade in so einem Gremium dürfen Dinge nicht nach außen kommen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Das hat was mit Vertrauen zu tun. Also das halte ich so mit Geschäftskontakten so. Wenn mir jemand sagt, das ist vertraulich, dann bleibt das auch bei mir. Und das scheint in der Vergangenheit nicht immer so gewesen zu sein. Und das ist natürlich nicht gut, wenn Dinge an die Öffentlichkeit kommen. Wir sehen das ja gerade in der aktuellen Koalitionsgesprächen, da dringt auch sehr wenig raus. Was ich gestern gelesen habe, die Journalisten auch nicht so glücklich drüber sind. Aber es ist einfach wichtig, wenn so ein Prozess läuft und Ergebnisse sollen mitgeteilt werden und dann auch erklärt werden. Aber in der Zwischenzeit, und das war meiner Ansicht nach in der Vergangenheit schwierig, drang immer Dinge nach draußen. Da war immer einer, der wollte ein bisschen was erzählen oder ein Nee. Das war, glaube ich, hauptsächlich der Grund dafür. Alles andere war, glaube ich, auch ein Stück weit hausgemacht und auch ein bisschen aufgebauscht.
Welche Forderungen hast du eigentlich an die Ampelfunktionäre?
Also ich sage mal, keine Steuererhöhung, pauschal, ganz pauschal gesagt, ist immer das Thema Vermögensteuer, was für uns Unternehmer oder Familienunternehmer ja nicht ganz unwichtig ist. Damit einhergehend, glaube ich, auch das Thema Lohnkosten, Lohnnebenkosten, also dass wir einfach eine Situation vorfinden, Rahmenbedingungen vorfinden, die es uns ermöglichen, ich sag mal, gut zu wirtschaften und auch produktiv zu sein. Und diese Rahmenbedingungen haben ja was mit Finanzen und mit Steuern eben im weitesten Sinne immer zu tun. Das zweite Thema ist, glaube ich, auch ein Begriff, der leider schon sehr abgegriffen ist, arbeitsmarktpolitisch gesehen, nicht arbeitsmarktpolitisch gesehen, also das Thema Bürokratieabbau, ein Wort, das keiner mehr hören kann. Aber ich glaube, es muss uns gelingen, ich sage mal damit auch den Übergang in den dritten für mich wichtigen Punkt, auch den kann niemand mehr hören, Digitalisierung, dass wir einfach ein Land werden, das nicht immer lamentiert und macht und tut, sondern wirklich mal umsetzt und diese Themen wirklich mal nachhaltig auf den Weg bringt. Also dass die Politik lernt, sie sind Dienstleister und sie müssen Rahmenbedingungen schaffen, die es uns ermöglichen, als Unternehmen, gar nicht mal nur Familienunternehmen, auch Konzerne, die gehören ja dazu, wettbewerbsfähig, marktgerecht, auch international wettbewerbsfähig zu sein, ermöglichen. Also Abbau von Bürokratie, Steuern, Finanzen, so solide aufstellen, dass wir nicht, gezwungen sind, ins Ausland zu verlagern. Das machen ja leider viele, weil es einfach zu teuer geworden ist. Und das Thema eben Digitales, was glaube ich, alle nach allen nach schreien.
Sieht ja ganz danach aus, als wäre eine Vermögenssteuer der FDP wegen vom Tisch. Aber man kann jetzt natürlich, wenn man fiskalpolitisch sauber denkt, sagen, dass eine Erbschaftssteuer letztendlich auch eine Vermögenssteuer ist. Und damit die einzige, die es gibt eigentlich. Und das ist die, die Mitglieder in eurem Verband so trifft wie kaum eine andere gesellschaftliche Gruppe. Habt ihr da Sorge oder Forderungen, dass die gesenkt werden muss?
Absolut. Also ich sage mal, ich glaube, dass das Thema Vermögen und Erbschaftssteuer oder dieses, man sagt ja 65% des Betriebsvermögens ist eben im Unternehmen gebunden. Das würde, ich sage mal, gerade Unternehmen, die vielleicht auch schon in mehreren Generationen unterwegs sind, extrem hart treffen, weil das, ich sage mal, lapidar, die Kohle liegt ja nicht auf dem Konto, sondern sie ist in allen möglichen Maschinen, im Fuhrpark, im Gebäuden drin, in Menschen, ja, in Mitarbeitern. Das wäre mit Sicherheit Gift, anzusetzen. Auch wenn man natürlich Argumenten folgen kann und darf, dass man sagt, okay, ist das Vererben tatsächlich eine Leistung oder das Erben eine Leistung? Aber dennoch muss man hinschauen und das, wenn überhaupt, moderat machen.
Aus den Bewertungen.
Ich habe mir mal die Google-Bewertung angeschaut, die Gilog so erhalten hat. Und darunter befinden sich äußerst viele sehr gute Bewertungen. Nur eine einzige Person hat lediglich einen Stern von 5 vergeben. Ich denke, das ist gut, damit kann man gut leben, oder?
Man kann nicht alle glücklich machen.
Was mir aufgefallen ist, dass einige der Leute, die bewertet haben, man sieht da immer so ein Foto, da kann man so ein bisschen auch einschätzen, was es für eine Person ist. Es waren relativ viele junge Menschen, die ihre Stimme da abgegeben haben, positiverweise. Woran glaubst du, liegt das?
Ich glaube, dass unser Unternehmen, das vom ersten Tag an in Ausbildung investiert hat und ausgebildet hat. Und ist immer schon unglaublich wertgeschätzt habe, dass man eine Atmosphäre schafft, wo sich jüngere Menschen wohlfühlen, sich mitgenommen fühlen und auch auf Augenhöhe Verantwortung übernehmen dürfen. Und wir haben eine gemischte Truppe, wir sind jetzt 85 Mitarbeiter und darunter befinden sich auch sehr viele Jüngere, die entweder bei uns auch die Ausbildung oder das duale Studium gemacht haben und eben auch Möglichkeiten bekommen, sich zu entwickeln, auch beruflich zu entwickeln und einfach, glaube ich, einen Spaßfaktor haben bei uns, trotz aller Ernstigkeit und Ernsthaftigkeit im Arbeiten. Ich glaube, das schätzen die, ich sage mal, Jüngeren daran.
Ich habe auch gelesen, dass ihr Startups helfen wollt und das tut ihr, indem ihr unter anderem kleinere, schmalere Logistiklösungen anbietet. Wie kann ich mir das vorstellen?
Das stimmt schon, wobei wir uns inzwischen schon sehr viel Gedanken vorher machen, bevor man in eine Zusammenarbeit geht, Stichwort Bewertung, ob wir glauben, dass das Produkt, dass das Unternehmen erfolgreich sein wird. Das ist natürlich immer nur subjektiv zu sehen. Das kann man damit erklären, dass wir jungen Unternehmen oder jüngeren Unternehmen, die auf uns zukommen, erstmal helfen, überhaupt, ich sag mal, Verständnis für die Logistik zu bekommen, dass wir, ich sag mal, auch helfen, aufzuzeigen, wie könnte eine Logistik funktionieren, wie macht die Sinn, möglichst schlanke und schmale Lösungen aufzusetzen und geht damit einher, dass wir ihnen vielleicht ein etwas längeres Zahlungsziel anbieten, dass wir ihnen, helfen, Partnerschaften zu finden, ins Netzwerk zu kommen. Das sind so die Ideen, die wir dabei haben und ich sage mal unternehmerisch, ich muss mal so zusammenzufassen, unternehmerisch helfen. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass wir in den letzten 1-2 Jahren relativ wenige Startups, ich sage mal Anfragen bekommen haben. Aber so haben wir aus der Vergangenheit heraus uns aufgestellt und so würden wir es auch in Zukunft machen. Aber immer mit dem Fokus, passt man zueinander und geht man da den gemeinsam richtigen Weg.
Ja, vielen herzlichen Dank, Frank Oehlschläger, für das Gespräch.
Ja, ich habe auch zu danken. Es war sehr spannend. Herzlichen Dank für die Möglichkeit, auf der einen Seite mich persönlich beziehungsweise auch eine Stimme für die Logistik zu erheben, aber auf der anderen Seite auch mich vorstellen zu können als der neue Regionalvorsitzende der Familienunternehmer. Und freue mich ja, auf weiteren Austausch mit euch.
Wunderbar. Wir sind nächste Woche wieder am Start mit Economy mit K und wir freuen uns natürlich über jeden, der unseren Podcast hört oder weiterempfiehlt. Machen Sie es gut.
Economy mit K.